Unser Gemeindemotto ist ja bekannt: geistlich wachsen, gemeinsam gehen. Wachstum und Gemeinschaft. Gemeinschaft wollen wir pflegen, Wachstum fördern. Aber für beides gibt es Hindernisse und die wollen irgendwie überwunden werden, dass wir weiter in Gemeinschaft leben und auch Wachstum erleben. Und Anregungen dafür, wie wir Hindernisse überwinden, finden wir in den Thessalonicher Briefen. Am Anfang vom 2. Thessalonicher steht der Text, der mir gekommen ist, jetzt hier für die Botschaft an euch. Paulus schreibt da an die Thessalonicher: Wir müssen Gott immerzu für euch danken, Geschwister. Denn euer Glaube wächst überaus stark und die gegenseitige Liebe nimmt bei jedem Einzelnen von euch zu. Mit stolzer Freude erzählen wir den Gemeinden Gottes von eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrückungen, denen ihr ausgesetzt seid. Daran kann alle Welt die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Er wird euch vorbereiten für sein Reich, für das ihr jetzt leidet, und wird, weil er gerecht ist, alle Strafen, die euch jetzt verfolgen. Er wird eure Not beenden. Und auch wir werden nicht länger leiden müssen, wenn Jesus der Herr für alle sichtbar erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommen, umgeben von loderndem Feuer. Dann wird sein Urteil alle treffen, die von Gott nichts wissen wollen und das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, ablehnen. Soweit der Text für heute für uns. Es gibt eine sehr einfache Technik, so Bibelabschnitte zu verstehen und aufzuschließen, sie einem nahezubringen. Und zwar, wir fragen Vers für Vers, von wem spricht der Text? Wer handelt? Also wer ist die Hauptperson in dem jeweiligen Vers? So für Grammatikfreaks die Frage nach dem Subjekt des Satzes. Also gehen wir mal diesen Abschnitt so durch. Da geht es hier in den ersten Versen, die ich gelesen habe, um das Wort wir. Da wird von wir gesprochen. Und das ist der Paulus mit Silas und Timotheus, seinen Mitarbeitern. Die haben auf der zweiten Missionsreise die Gemeinde in Saloniki, damals Thessalonich, eben gegründet. Und da schreiben sie: Wir müssen Gott immerzu für euch danken, Geschwister. Und was machen die sonst noch? Mit stolzer Freude erzählen sie den Gemeinden Gottes von der Standhaftigkeit und der Glaubenstreue dieser Leute in Thessalonich, die trotz Verfolgungen zu sehen ist. Und schließlich auch noch: Wir werden nicht länger leiden müssen, wenn Jesus mal wiederkommt. Das ist also die Antwort auf die Frage, wer, eben von Paulus und seinen Mitarbeitern. Und dann geht es natürlich noch um die Gemeinden. In Vers 3 geht es: Euer Glaube wächst überaus stark und die gegenseitige Liebe nimmt bei jedem Einzelnen von euch zu. Also von diesen Gruppen, einmal Paulus und den Mitarbeitern und der Gemeinde, das gemeinsame Kennzeichen von diesen beiden ist, sie glauben an Jesus Christus. Das sind die Gläubigen, die die nachfolgen, die auf dem Weg, von dem der Jesaja schon prophezeit hat, auf diesem Weg, den Gott bahnt, unterwegs sind. Und der Paulus freut sich über seine neuen Geschwister, die Gott erweckt hat zum lebendigen Glauben in Thessalonich, wo er die Gemeinde gegründet hat. Und er stellt der Gemeinde ein gutes Zeugnis aus. Der Grund sind Standhaftigkeit, Glaubenstreue, trotz Schwierigkeiten. Wie kommt Paulus zu diesem Urteil, zu dieser Einschätzung? Weil er merkt, die Leute in Thessalonich, die wollen geistlich wachsen und gemeinsam gehen. Wie unser Motto. Ja? Also die Gemeinschaft sei da und auch Glaubenswachstum. Und das nimmt er wahr, das erkennt er. Und er kennt auch die Lebensumstände von dieser jungen Gemeinde in Thessalonich. Die waren nämlich alles andere als gut. Er selbst hat die erleiden müssen, als er da noch in der Stadt war, um die Gemeinde zu gründen und dann schließlich weggejagt worden ist. In Apostelgeschichte 17 können wir das nachlesen. Die Gegner des Evangeliums veranlassen den Stadtrat dazu, der jungen Gemeinde Schwierigkeiten zu machen. Also ähnlich wie wir heute so von Open Doors Nachrichten von verfolgten Geschwistern lesen. Da fing das schon mal so ein bisschen an. Und Paulus weiß das. Er weiß, die Lebensbedingungen, die Umstände sind nicht optimal. Und dann sieht er die Gemeinde, wow, die wächst wirklich. Sie wächst geistlich, sie geht gemeinsam, ihre Liebe untereinander nimmt immer zu. Und der Paulus staunt, dass obwohl solche Glaubens- oder Wachstumshindernisse da sind, dass die Gemeinde so aufblüht, wie Gebirgspflanzen in dünner Luft und bei tiefen Temperaturen so schön blühen können. Oder Tiefseefische, die unter großem Druck und nur mit wenig Licht leben können. So ist auch die Gemeinde lebendig. Und ausgerechnet Schwierigkeiten, die auf den ersten Blick als Glaubenshindernisse erscheinen, wenn da praktisch alles verboten wird, was die Gemeinde machen soll, in ihren ganz jungen Tagen der Entwicklung und der Entstehung erst. Diese Schwierigkeiten bewirken in der Thessalonicher Gemeinde genau das Gegenteil. Und das liegt an Gott. Und wenn wir die nächsten Verse sehen und wieder fragen, wer handelt denn hier, was macht er, dann kriegen wir ganz viele Aussagen über Gott zusammen. Gott wird die Gemeinde da vorbereiten für sein Reich. Er vergisst die nicht. Und er ist gerecht. Und er zeigt den Ausweg, er wird die Not beenden. Und Jesus wird wirklich sichtbar wiederkommen mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel. Und er wird urteilen. Das jüngste Gericht findet wirklich statt, und zwar über all die, die von Gott nichts wissen wollen und das Evangelium ablehnen. All diese Aussagen wie über Gott hier, die zeigen Gottes Stärke, Gottes Schutz, Gottes Fürsorge für diejenigen, die mit ihm auf dem Weg sind, den er ja gebahnt hat, den er extra angelegt hat. Und wunderbarerweise, auch da in der Wüste war das ja, wo man nicht groß was erleben kann oder erwarten kann, dass man da wirklich gut vorankommen kann. Gott macht es. Und die, die auf diesem Weg unterwegs sind, die erleben sowas. In unserer Gegenwart jetzt, also in dem Zeitalter der Gnade, lässt Gott ja Gnade vor Recht ergehen. Da ist noch nicht dieses, wie man so sagt, jüngste Gericht, also an dem Tag, wo Gott Rechenschaft über alle Menschen fordern wird. Jetzt gilt die Gnade, seine Güte, die uns nachjagt. Die Güte Gottes will uns treffen, die will uns erreichen. Und die Güte Gottes ist ein aktiver Posten von Gott. Das Wort könnte man eigentlich übersetzen mit Gütigkeit, so wie Bosheit aktiv ist. Wenn ich böse bin, dann mache ich irgendwas Schlechtes. So ist Gott aktiv gut. Er macht was in seiner Güte. Er sitzt nicht nur im Sessel und ist harmlos, so ein gütiger alter Mann oder so, sondern seine Güte jagt nach, die macht sich auf die Beine, damit sie uns erreicht und schützt und bewahrt und unterstützt auf unseren schlimmen, schwierigen Lebensumwegen. Das liegt an der Gnadenzeit und ganz besonders, was wir jetzt im Abendmahl erlebt haben. dass Jesus Christus uns gnädig ist und uns versöhnt mit unserem Schöpfer, dass wir in Harmonie mit dem Schöpfer leben können und alle Schuld, die wir selbst begangen haben und auch die andere Leute an uns begangen haben und die uns verletzen und kränken, die macht Jesus Christus mit seinem Blut gut. So ist Jesus. In der Gnadenzeit ist das das Kernstück, dass wir das erleben, was wir am Kreuz in Jesus Christus haben, was wir jetzt im Abendmahl hier gefeiert haben. Aber diese Gnadenzeit geht zu Ende. Das wird hier auch ganz klar deutlich in diesen Abschnitten. Diese Gnadenzeit geht zu Ende und dann beginnt das, was wir die Ewigkeit, das nächste Zeitalter eben nennen. Und genau in dem Schnittpunkt von dem einen Zeitalter zum anderen Zeitalter wird das Gericht Gottes über die ganze Welt ergehen. Das wird gerecht sein und niemand wird sich dem entziehen können. Also Aussagen über Gott, Aussagen über die Gemeinde und über die Missionare, die als Gläubige auf dem Weg unterwegs sind, den Gott bahnt. Nun weiß ich nicht, ob ihr sehr aufmerksam seid mit einem Bibel, denkst vielleicht die, die eine Bibel auch vor sich liegen haben, so typisch analog noch, dass sie dann merken, da ist ein halber Vers, den habe ich noch nicht auf die Frage, wer macht da was untersucht. Und zwar ist es der Vers 5a. Da steht was drin über die Welt. Daran kann alle Welt die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Die Welt, damit sind die Leute gemeint, die noch nicht persönlich an Jesus Christus glauben. Die Leute, die von Gott nichts wissen wollen und das Evangelium ablehnen, die praktisch unter das Gerichtsurteil Gottes fallen werden, dann an dem jüngsten Tag. Das meint das Neue Testament mit dem Wort Welt wird es an dieser Stelle. Die Menschen, die noch nicht auf dem Weg hinter Jesus her sind. Die Menschen, die sich noch nicht aus der Güte Gottes zu ihm hin bekehrt haben. Die Menschen, die eben noch nicht Jesus Christus glauben, die ihm nicht das Vertrauen ausgesprochen haben und die Herrschaft über sein Leben nicht anerkennen. Die sollen die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Die können die Gerechtigkeit Gottes erkennen, sagt hier der Text. Wie wahrscheinlich erscheint uns das? Viele unserer Mitmenschen, die zu der Welt gehören, die also noch nicht so den Glauben an Jesus Christus teilen. Viele unserer Mitmenschen sind beschäftigt damit, wie sie die Energierechnungen bezahlen können. Okay, machen wir ja auch. Aber die sind da so beschäftigt und so besorgt, dass sie praktisch kein anderes Thema mehr gelten lassen. Die sind besorgt, wie sie die Inflation ausgleichen, wie sie da das Geld zusammenkratzen. Sie haben Sorgen, wie sehr wir vielleicht in Deutschland noch in den Krieg in der Ukraine mit reingezogen werden. Und dann winkt ja auch immer wieder noch mal so dieses Corona-Gespenst und man denkt, aha, wer weiß, was da alles jetzt noch wieder für neue Einschränkungen dann kommen werden. Wenn die Welt neben all diesen Sorgen überhaupt noch an Gott denken würde, dann bin ich davon überzeugt, dass sie eher an einen ungerechten Gott anstatt als einen gerechten Gott denken würden. Ist das ein Problem für uns? Wir wissen uns beauftragt, alle Menschen zu Jesus Christus und in seine Familie zu führen. Wir wollen ihnen helfen, wie unser Vorbild Jesus Christus zu werden. ein Teil des Gemeindeauftrags, den wir seit Gründung unserer Gemeinde auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist eine Aufgabe. Das ist ein Auftrag. Die Welt, die Menschen, mit denen ich jetzt, die ich eben so charakterisiert habe, da denen zu helfen, dass sie zu Jesus Christus und in seine Familie geführt werden. Und dass sie Jesus ähnlicher werden, dadurch, dass sie dann durch diese Bekehrung, wenn sie zu Jesus Christus geführt werden und diesen Weg dann gehen, durch den Heiligen Geist verändert werden und geprägt werden von dem Einfluss des lebendigen Gottes. Das ist unser Auftrag, den haben wir angenommen. Der Auftrag, den wir aus der Bibel von Gott erkannt haben für uns. Und um diesen alten Gemeindeauftrag, der ja nun immerhin schon fast 30 Jahre alt ist, mal wieder aufzufrischen, haben wir vor so ungefähr 2 Jahren so den nochmal neu gefasst in dem Bild von Jesus. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. In dieser Gemeindevision haben wir dieses Bild zum Leuchten gebracht, entsprechend zu dem, was wir da 25 Jahre vorher als Auftrag erkannt haben, als Auftrag von Gott für uns. Und wir können diesen Auftrag erfüllen, wenn wir uns der Beziehung mit Jesus Christus ganz neu bewusst werden. Und wissen, auf Jesus kommt's an. Er ist der Weinstock, der alle Lebenssäfte den Reben geben wird, sodass dann da Frucht draus werden wird, wachsen wird, eben köstliche Weintrauben. Und wenn wir uns dieser Beziehung zwischen Jesus und uns ganz neu bewusst werden, dann schärft das unser geistliches Profil. Das geschieht nicht durch neue zusätzliche Events, sondern indem wir in unserem Herzen die Überzeugung gewinnen und vertiefen lassen, dass wir so verwurzelt sind in Jesus, damit Jesus die Lebensquelle ist. Jesus Christus, von ihm kommen wir, bekommen wir all das, was wir so brauchen für unseren eigenen Glaubensweg, dass wir unterwegs bleiben. Und wenn wir so uns verwurzeln in Jesus Christus, in dieses Vaterherz Gottes, was wir da in dieser Gemeindevision frisch aufgelebt haben und versucht haben, deutlich zu machen, um uns anzünden zu lassen. Wenn dieses so passiert, dann wird jeder Gottesdienst und alle unsere Kleingruppen treffen, einfach das deutlich machen, dass wir Schulter an Schulter zusammenstehen. Wir sind ja so froh, dass wir kein digitales Gemeindeleben führen müssen, sondern dass wir hier jetzt beisammen sind. Wir genießen es, dass niemand allein sein muss. Als Leute, die in Jesus Christus wurzeln, die diesem Auftrag Gottes gerecht werden wollen, indem wir nichts mehr und nichts weniger machen, als zu wissen, wir sind die Reben an seinem Weinstock. Und solange wir das sind, da werden wir Frucht bringen. Viel Frucht, sagt Jesus, auch wenn uns es vielleicht wenig vorkommt, weil wir vielleicht zu gierig sind oder so. Aber das ist vollkommen dessen Sache. Und ich bin davon überzeugt, Freunde, genau das und nichts anderes, das braucht die Welt, damit sie die Gerechtigkeit Gottes erkennen kann. Die Welt sehnt sich danach, dass jemand zu ihr sagt, du bist nicht allein. Die brauchen das Gefühl und das Erleben, aufgehoben zu sein, geborgen zu sein, Schulter an Schulter mit anderen zusammenzustehen, um nicht umzukippen, um zu merken, so verbunden mit Leuten zu sein, die ja unter denselben Schwierigkeiten leiden, die dieselben Herausforderungen des Alltags auch hinkriegen müssen, aber in denen die Hoffnung auf Ewigkeit, der Sinn der Anbetung Gottes und seine voraussetzungslose Liebe glüht. Mit so Leuten Schulter an Schulter nebeneinander zu stehen und einen Ring von Männern und Frauen zu bilden, die so leicht nichts umwerfen kann. Das ist das, was die Welt braucht, wonach die Welt sich sehnt, wo sie sich nach allen Fingern legen wird. Ist es nicht so? Brauchen wir doch selber auch. Und wir wissen, das finden wir dann, wenn wir als Christen und Christinnen in Jesus Christus verwurzelt diese Rebenrolle einnehmen. Die Rebe am Weinstock Jesu. So werden wir Wachstumshindernisse überwinden. So werden wir zum Glauben einladen. So werden wir anziehend für Jesus sein, weil wir selbst einander nicht allein lassen und andere auch nicht allein lassen. Drum gehen wir hin zu denen und laden die mit ein, dass sie mit uns auf dem Weg gehen, den Gott gebahnt hat in Jesus Christus, dass wir ihm nachfolgen. Drum, wie die Thessalonicher damals, haben wir den so großen, wertvollen Vorteil gegenüber den anderen, weil Jesus Christus uns reich beschenkt, weil Jesus Christus sein Leben uns gibt und uns einpfropft in sich selbst, in ihn als Weinstock. Und so sendet er uns in die Welt, die Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn dort hineingesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dahin sendet er uns. Wenn jetzt der Gottesdienst rum ist, sendet er uns in die nächste Woche, in diesen Alltag. Machen wir uns auf den Weg. Amen.